Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Campusradio der Uni Tübingen. Ich bin Clara Keuten, mir gegenüber sitzt Alexander Graf, Chefredakteur von Übermedien, ein Online-Magazin für Medienkritik. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Als allererstes würde ich dir gerne eine Blitzfrage stellen, auf die wir später noch genauer eingehen können. Und zwar die Präsidentschaftswahl in Amerika, vor allem der Wahlkampf, ist uns allen, mir zumindest, ich glaube dir auch, noch bildlich vor Augen. Elon Musk hat Geld verschenkt, und zwar $1 Million pro Tag an Personen, die die Trump-Agenda besonders gut verkörperten. Und jetzt steht auch in Deutschland eine Neuwahl an, oder man kann auf eine Neuwahl hoffen, demnächst. Deshalb steht für mich die große Frage im Raum, kann das auch in Deutschland passieren, dass jemand Millionen Euro verschenkt und dadurch jemand an die Macht kommt, der vielleicht ja nur durch diese Geldspenden geworben hat oder das ein großes Indiz für den Wahlkampf war?
Naja, das ist natürlich erstmal eine gute Frage, aber ich fürchte ein bisschen, dass man die gar nicht so blitzartig beantworten kann. Aus vielerlei Gründen. Zum einen natürlich, weil das amerikanische politische System ganz anders ist als in Deutschland, vielleicht schon sehr viel polarisierter. Das Mediensystem sowieso, auch die amerikanische Gesellschaft lässt sich, glaube ich, in ihren Dynamiken nicht mit der deutschen so direkt vergleichen. Und wir haben natürlich auch nicht diese Art von wirklich Akteuren wie Musk, die sowohl eine technologische Macht mit auch einer finanziellen Macht so verbinden. Diese Leute würde ich in Deutschland so nicht sehen. Man sieht natürlich, dass Musk selbst auch ein bisschen versucht, über X in den deutschen Politikbetrieb so ein bisschen einzugreifen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so effektiv, weil er da gar nicht diese Mittel und die Verbindungen hat wie in den USA. Von daher glaube ich, dass uns sowas erstmal nicht bevorsteht.
Das klingt ja für den Anfang schon mal ganz gut. Wie gesagt, wir können da später gerne weiter drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Anfang von allem zurückkommen und überhaupt über deine Person und über Medien sprechen. Und zwar würde ich gerne wissen, was genau ist Übermedien eigentlich? Also was kann man sich vorstellen unter einem Online-Magazin für Medienkritik?
Naja, also wie du schon sagst, wir machen Medienkritik. Wir machen unabhängige Medienkritik. Und unser Slogan ist sozusagen Medien besser kritisieren. Und dahinter steht natürlich die Idee oder die Frage, dass Medien in einer Gesellschaft natürlich sehr viel kontrollieren. Also Medien kritisieren Politiker, kritisieren die Wirtschaft, kritisieren Sportler. Und die Frage ist natürlich, wer kritisiert Medien? Und das können eigentlich im Endeffekt auch nur Journalisten selbst wiederum machen. Wenn man das Feld praktisch nicht den Lügenpresse-Schreiern überlassen möchte. Und es gibt da traditionsgemäß so ein bisschen so eine Lücke im deutschen Medienmarkt, in diesem Medienjournalismus, wie man ihn jetzt nennt. Das ist so ein bisschen so ein Orchideenfach, weil man natürlich die KollegInnen nicht so gerne kritisiert und man macht sich damit vielleicht nicht so beliebt. Wir fanden das aber notwendig, beziehungsweise die beiden Gründer vor jetzt fast über 8 Jahren, hier wirklich mit einer fundierten, journalistisch ausgebildeten Medienkritik so eine Lücke zu füllen.
Du hast ja gerade so ein bisschen von Journalismus angefangen. Du kommst ja auch eher aus dem klassischen Journalismus, richtig? Wie bist du denn genau dann dazu gekommen, jetzt über Journalismus kritisch zu berichten?
Also ich habe tatsächlich ein klassisches Volontariat gemacht bei einer Regionalzeitung, habe da auch anfangs noch als Redakteur gearbeitet. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich mir bei meiner Arbeit viel Gedanken darüber gemacht habe, warum ich eigentlich gerade ein Thema bearbeite, wie ich es bearbeite, was ich damit auslöse bei den Menschen, über die ich schreibe, ob unsere Entscheidung in der Redaktion, ob da wirklich presseethisch immer alles korrekt ist. Also ich habe sehr viel drüber nachgedacht, was wir eigentlich machen. Aber natürlich hat man in der Lokalzeitung relativ wenig Platz, um solche Themen zu behandeln, weil das ist natürlich nicht die Zielgruppe. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe da schon angefangen, tatsächlich medienjournalistisch zu arbeiten. Und das ist dann vielleicht auch der Vorteil von so einem Ressort, das nicht von so vielen Leuten bearbeitet wird, dass man dann vielleicht auch, wenn man da kontinuierlich drin arbeitet, irgendwie auch wahrgenommen wird. Und dementsprechend bin ich dann davor zum Medium-Magazin dann gekommen. Expo über Medien, das eben auch so ein Branchenmagazin ist.
Und über Medien ist ja auch, also wie du gerade auch schon angesprochen hast, ein eher kleines Magazin, ein eher kleines Medium. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr habt ja viele große Werte, große Themen, vielleicht auch idealistische Themen, die ihr besprechen wollt. Wie schafft man das in einem Team von, wie viel seid ihr, 5?
Genau, wir sind 5 und da sprichst du natürlich irgendwie auch so einen täglichen Kampf bei uns an. Wir proklamieren für uns selbst natürlich immer diesen Mut zur Lücke, ja, weil anders könnten wir überhaupt nicht arbeiten. Wir können nicht alles bearbeiten. Andererseits brennen wir natürlich irgendwie alle für diese Themen und täglich läuft irgendwie was durch und es gibt irgendwie aufgeheizte Debatten und Berichterstattung, die es lohnen würde, sich anzuschauen. Also ja, wir kämpfen immer damit, dass wir nicht alles bearbeiten können, aber wir sagen auch ganz klar, und es ist dann auch ein bisschen meine Rolle eben dann als Chefredakteur zu sagen, Leute, nee, das geht jetzt halt nicht, wir müssen uns fokussieren auf dieses eine Thema.
Ist es denn dann die Themen, auf die ihr euch fokussiert oder auf die du vielleicht die Redaktion auch festlegst irgendwann mal, woher nehmt ihr die Wichtigkeit für die Themen? Sagst du das einfach, guckst du morgens die Nachrichten an und sagst dir dann, okay, das finde ich heute viel wichtiger als alles andere? Oder ist es für dich eher ein, ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, ist es für dich was Idealistisches? Ist es für dich irgendwie ein ethischer Wert, den du vertreten möchtest?
Also der Auswahlprozess, der läuft sehr, sehr vielschichtig ab. Ne? Also erstmal konsumiert jeder und jede von uns, glaube ich, einfach viel Medien. teilweise wirklich, also gerade unsere beiden Gründer, die natürlich auch eine riesige Erfahrung darin haben, Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz, die haben so Medienroutinen, die teilweise uns alle immer wieder überraschen, wie sie jetzt auf einmal mit diesem Ding wieder ankommen, was sie da jetzt gelesen oder gesehen haben. Dann beobachtet man natürlich, klar, die aktuelle Berichterstattung, auch das, was in sozialen Medien so unterwegs ist, was da so gerade hochkocht. Man hat seine entsprechenden Newsletter, die vielleicht irgendwie so Themen behandeln. Und dann gibt es natürlich aber auch, und das ist echt auch sehr schön zu sehen und freut uns immer wieder, sehr, sehr viele Hinweise von LeserInnen, die sagen, hey, schaut euch das mal an, was ist denn damit? Die entweder mit einer konkreten Kritik an Berichterstattung auf uns zukommen oder auch mit so einem Bedürfnis, dass wir uns das mal anschauen, um ihnen irgendwie eine Einordnung zu geben. Und da sind oft sehr, sehr gute Sachen dabei. Und da merkt man, finde ich, auch immer wieder, dass eben Menschen doch mit einer sehr großen Kompetenz auch Medien konsumieren, vielleicht auch einer größeren Kompetenz, als das sozusagen in den Redaktionen oft so bewusst ist tatsächlich.
Und ob Alexander Graf und Übermedien sich für verbesserten Journalismus in der Pflicht sehen, hört ihr gleich bei Radio Mikro Europa. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. World last boogie, turn up the heat.
One last boogie, one last boogie. myself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they pick is the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh.
Was auswählen hier aus den schönen Platten.
Ja, wenn du dich damit auskennst, das ist nicht meine Generation.
Naja, doch, ich hab das noch.
Okay, dann siehst du dich und sehen Übermedien sich verantwortlich, Journalismus zu verbessern?
Also, wenn wir uns diese Verantwortung ernsthaft aufladen würden, glaube ich, würden wir unter dem Druck einfach irgendwann zusammenbrechen. Natürlich haben wir den Anspruch, dass das, was wir schreiben, auch von Medienschaffenden gelesen wird und dass das vielleicht irgendwas auslöst. Ja. Und tatsächlich ist es dann in kleineren Fällen eben auch so, wir haben schon das Gefühl, dass Dinge zumindest korrigiert werden, dass es eine Reaktion gibt, wenn wir bei Medien anfragen und auf irgendwelche fehlerhafte Berichterstattung hinweisen. Na, aber sozusagen den idealistischen Anspruch, den haben wir sicherlich in einer gewissen Weise, sonst würden wir das nicht machen. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir jetzt als Übermedien hier sozusagen den Journalismus als solchen irgendwie verbessern können. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion schon selber machen.
Inwieweit findest du es denn wichtig, in andere Recherchen einzugreifen oder vor allem die zu bewerten? Also ich habe jetzt vor allem das Beispiel im Kopf, dass Übermedien bei der uns allen im Kopf gebliebenen Korrektivrecherche da einige Stellen inhaltlich kritisiert hat und auch Kritik an etwas geübt hat, was ja in vielerlei Munde war und in vielerlei Munde als positiv aufgefasst wurde.
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ne? Also ganz grundsätzlich ist es bei uns so, wir haben keine politische Ausrichtung, auch wenn wir sicherlich vielleicht privat alle irgendwie, denke ich mal, links von der Mitte verortet sind. Aber es ist schon uns ganz wichtig, dass wir nicht so ein weiterer Akteur in so einer Bubble, in so Bubble sind und da nur immer dann die AfD und die Bild und Welt kritisieren, weil es irgendwie einfach ist, sondern wir haben schon, sind schon auch der Meinung, das steht auch bei uns so in unseren FAQs drin, wenn Medien die AfD unserer Ansicht nach unlauter behandeln würden, dann müssten wir das auch kritisieren. Ne? Und diese Korrektivrecherche, die du ansprichst, das war natürlich irgendwie so ein bisschen ein Fall und es war auch einer, der natürlich echt entsprechend auch, also auch unsere Berichterstattung wurde oft kritisiert dann, weil es natürlich um eine Sache ging, die im Ergebnis total richtig war. Ja, also es hat was ausgelöst, was wir alle, glaube ich, begrüßen, Proteste gegen rechts etc. Wir waren aber der Meinung, dass es in Teilen handwerklich einfach nicht so sauber war, ja, und dass man es auch hätte vermeiden können, dass man sicherlich auch den Text hätte schreiben können, ohne bestimmte Dinge so zu machen. Und dann sind wir halt der Meinung gewesen, gerade wenn ein Text so viel Aufmerksamkeit bekommt, gerade dann muss man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen darauf hinweisen, wenn wir der Meinung sind, das hätte man journalistisch anders machen können. Ne? Da gab es viel Kontroverse drum. Viele Leute waren unserer Meinung, waren nicht unserer Meinung. Manche waren es. Und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass man dann Leuten Futter liefert, denen man eigentlich kein Futter liefern möchte. Ne? Aber in dem Fall haben wir uns eben dafür entschieden und gesagt, das kann nicht unser Kriterium sein, wenn wir sozusagen der Meinung sind, hier gibt es etwas zu kritisieren.
Also eine solche Kritik steht bei dir auf jeden Fall über dem Gedanken an einen möglichen Shitstorm, wenn man das so sagen kann.
Ja, muss das sowieso, weil natürlich wir beschäftigen uns irgendwie immer mit Themen notwendigerweise, die sowieso emotional aufgeheizt sind und wir kriegen immer Reaktionen, die auch entsprechend scharf sind und ich kann jeden Tag zig E-Mails löschen, in denen irgendein Quatsch drinsteht. Also das muss man sowieso aushalten. In dem Fall war es natürlich anders, weil ich will jetzt nicht bestreiten, natürlich kriegt man gerne, also ist es weniger schlimm vielleicht von Leuten einen Shitstorm zu bekommen, mit denen man sich eh nicht auf einer Wellenlänge sieht, als von Menschen, wo man sagt, eigentlich teilen wir irgendwie gemeinsame Werte. Ne? Also das ist, und in dem Fall haben wir natürlich auch aus dem Milieu links der Mitte vor allem dann auch Kritik bekommen nach dem Motto, wie könnt ihr jetzt irgendwie korrektiv angreifen, die machen doch was Gutes und so, ihr seid doch eigentlich auf der gleichen Seite. Klar, das macht es schwieriger, damit umzugehen, will ich gar nicht bestreiten, aber in dem Fall ja, waren wir der Meinung, gerade weil es so eine reichweitenstarke Geschichte war, ist es auch wichtig, auch da fairerweise Kritik zu üben.
Kann man denn in dem Fall über Medien als Kontrollinstanz verstehen?
Ja, aber wir sind natürlich viel zu klein, um diese Funktion wirklich ausüben zu können. Ja, also letztlich ist das sicherlich so. Ich tue mich trotzdem immer ein bisschen schwer, so Beschreibungen anzunehmen, weil es irgendwie auch immer so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen anmaßend und überheblich klingt. Und das soll es gar nicht sein, ja, weil unser Name wird gerne auch mal so interpretiert von Kritikern, als würden wir uns über den Medien sehen. Und darum geht es ja nicht. Und das will ich auch tatsächlich vermeiden, den Anspruch. Aber man sieht natürlich schon, dass auch immer wieder passiert, dass Menschen uns schreiben, die sagen, hey, ich habe jetzt schon ganz oft dieser Redaktion eine Mail geschrieben, weil ich das irgendwie finde, das geht nicht so. Oder ich bin vielleicht sogar selbst betroffen von der Berichterstattung, aber die reagieren gar nicht auf mich. Ja? Und das ist dann natürlich schon so in dem Fall, wenn wir dann anfragen, dann passiert halt meistens dann doch irgendwas. Ne? Und von daher, wie gesagt, haben wir da sicherlich eine Funktion, die zumindest notwendig ist, weil ich glaube, jenseits von, sage ich mal, presserechtlich relevanten Dingen oder eben Sachen, die der Presserat als Kontrollinstanz aufgreift, gibt es irgendwie so ein riesiges Feld, wo Medien letztlich irgendwie machen können, was sie halt so wollen und dann schreiben Leute vielleicht irgendwie kritische Kommentare, aber interessieren muss es sie eigentlich nicht so wirklich. Ne? Und da finde ich, ist das, was wir machen, schon irgendwie auch ein bisschen eine niedrigschwellige Kontrolle, ja.
Wäre es dir lieber, wenn alle Medien oder jeder Teil von Journalismus irgendwie einfach direkt korrekt berichten würde oder sich korrekt verhalten würde? Oder so wie es jetzt ist, dass es halt jemanden gibt oder so wie euch eine andere Instanz gibt, vielleicht auch sozusagen eine Gegeninstanz, die das nochmal durch den Fleischwolf dreht und nochmal jedes Wort genauer anschaut und guckt, ob das überhaupt so geht.
Du meinst also, ob ich es mir lieber wäre, wenn mein Job überflüssig wäre? Oder so?
Ja, quasi.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also ich mache das jetzt nicht irgendwie, also mich interessiert das natürlich. Ich würde dann sicherlich auch Themen finden über Medien, die anders gelagert sind. Da gibt es ja immer was zu schreiben. Also von daher, ja, würde ich mir natürlich schon wünschen, dass gerade, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr passieren. Also gerade wenn ich, wie gesagt, mit unseren Gründern spreche, die haben natürlich ganz viele Themen schon in diesen 8 Jahren oder die sind noch viel länger im Medienjournalismus auch, schon zigmal aufgeschrieben. Ja, so Dinge, immer wieder die gleichen Fehler, immer wieder die gleichen Dinge. Und da würde man sich natürlich schon eigentlich eher wünschen, dass da endlich mal bei bestimmten Sachen ein Lernprozess startet, als dass man irgendwie den 10. Artikel darüber schreibt, dass öffentlich-rechtliche Sender intransparent mit ihren Fehlern umgehen oder so.
nochmal zurück in Hinblick auf guten Journalismus in Anführungszeichen. Du hast ja gerade schon mal erzählt, dass für dich ein großes Problem oder ein großer Faktor an gutem Journalismus oder nicht gutem Journalismus die Bezahlschranke ist. Inwieweit könnte man also sagen, oder inwieweit könnte ein Konzept, wo es eine Bezahlschranke nicht mehr geben muss für bestimmte Medien, inwieweit würde das den Journalismus wieder auf ein höheres Level heben?
Naja, also ich glaube nicht, dass sozusagen die Bezahlschranke als solche das Problem ist. Die finde ich vollkommen legitim. Ich glaube sozusagen, das Problem ist, wie gesagt, eher, dass Medien dann anfangen, eher den Journalismus als reines Produkt zu betrachten, dass sie irgendwie anpreisen müssen mit Marketinglogiken und mit digitalkapitalistischen Logiken. Und da wird es ein Problem, wenn man sozusagen in den sozialen Netzwerken dann marktschreierisch versucht, sein Produkt hinter der Bezahlschranke zu verkaufen. Dass Medien Geld für ihre Texte nehmen, halte ich für vollkommen legitim und wahrscheinlich auch notwendig. Deswegen sehe ich die Modelle, die du jetzt ansprichst, als interessante Ergänzung für einen diversen Medienmarkt. Ich glaube, das tut dem Medienmarkt gut, wenn mehr Medien da wirklich auch sichtbar werden und auch teilnehmen, die sich eben nicht durch reine Vertriebserlöse finanzieren, die vielleicht Stiftungs- oder Spenden finanziert sind. Aber letztlich bin ich auch davon überzeugt, dass es eben eine reine Ergänzung bleiben kann, wenn es nicht irgendwie eine Alternative wirklich für die gesamte Medienwirtschaft darstellen kann.
Und gleich sprechen Alexander Graf und ich noch darüber, warum ein Medium wie Übermedien gerade heute relevant ist. Aber erst ein bisschen Musik für euch.
Yeah.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Baby, you've got a friend. Oh yeah, you've got a friend.
Kommen wir nochmal zurück zu meiner anfänglichen Frage. Wenn man nochmal an die US-Präsidentschaftswahl denkt und was da auch alles in deutschen Medien rumgegeistert ist. Von A bis Z waren ja wirklich jede News dabei oder jede vermeintliche News, wenn man sie denn überhaupt so nennen darf. Inwieweit ist es, wenn man jetzt auch an eine Wahl in Deutschland denkt und die Ampel, die gerade zerbrochen ist und wir irgendwie vor einer politischen Situation stehen, die nicht so oft passiert in Deutschland, wie weit ist da gerade die Arbeit eines Mediums wie Übermedien relevant?
Naja, sehr, glaube ich, ist es relevant. Wie gesagt, ich will unsere Arbeit nicht überbewerten, auch in der Art, wir sind dann nicht irgendwie die Oberkontrollinstanz. Aber natürlich ist es wichtig, wenn in aufgeheizten Zeiten, wenn aufgeheizte Diskurse durch die politische Landschaft fliegen, dass es auch vielleicht ein Medium gibt, das nicht in Anspruch hat, von diesen politischen Debatten direkt zu profitieren und diese mitzubefeuern, sondern das ganz bewusst sich zurücknimmt und sagt, wir warten ab, wir eher versuchen, die Fäden, die Diskursiven zu entwirren mit einer gewissen Ruhe und auch nicht mit so einem gewissen Eifer, wie vielleicht klassische Medien, die natürlich jeden Tag produzieren müssen, die natürlich immer ihre Reichweite oben halten müssen, ne? Und deswegen vielleicht auch Inhalte produzieren, die irgendwie überhaupt keinen Mehrwert bieten und vielleicht so im Gegenteil vielleicht manchmal auch die Sache nur noch anheizen. Also ja, das ist wichtig. Ich glaube, es gibt sicherlich auch andere Medien, die das immer wieder probieren. Deswegen haben wir da jetzt keine Alleinstellungsmerkmal. Aber natürlich generell ist es so, dass gerade in aufgeheizten Zeiten natürlich auch die Medien besonders oft angegriffen werden. Das begann schon damals vor allem mit irgendwie Pegida, hat sich über Corona etc., jetzt auch den Nahostkonflikt weitergetrieben, dass immer, wenn kontroverse Themen in der Gesellschaft sind, dann werden natürlich auch die Medien für ihre Berichterstattung stark kritisiert. Und da kann ich nur mal betonen, ist natürlich nicht damit geholfen, wenn wir dann irgendwie auf der einen Seite die starken Verteidiger des Mediensystems haben, auf der anderen Seite die Lügenpresse-Schreier, weil da kommt keine substanzielle Diskussion und Kritik bei rum. Und wir sehen uns ja tatsächlich so ein bisschen in der Lage, dann eben abseits von so einem Lagerdenken manchmal zu sagen, okay, was stimmt denn vielleicht an der Kritik? Weil oft stimmt ja doch auch manchmal ein bisschen was. Und wo geht die Kritik halt vielleicht auch total dran vorbei, ist irgendwie falsch informiert oder auch ideologisch motiviert?
Um mal ganz stumpf zu fragen, gewinnt der Populismus, wenn die Medien sich weiterhin oder vor allem die Medien hinter Bezahlschranken sich weiterhin Clickbaiting bedienen und weiterhin eine hohe Emotion. Sehr gut, gut, Clara, okay, ich frage nochmal. Gewinnt der Populismus, wenn Journalismus weiterhin oder vor allem Medien, die eine Bezahlschranke haben, weiterhin sich dem Clickbaiting bedienen und eine hoch emotionalisierte Berichterstattung an den Tag legen?
Der Populismus hat es auf jeden Fall sehr viel einfacher in so einem Kontext. Ja? Also wie gesagt, mir geht es da nicht um die Bezahlschranken, sondern mir geht es dann eher darum, dass Medien dann in den sozialen Netzwerken, auf X oder wo auch immer, wie die dann ihre Inhalte dort präsentieren, ne? Und sozusagen mitmachen in den Logiken, die halt eben dort vorherrschen. Und die sind halt, wie gesagt, eben nochmal Emotionalisierung und Polarisierung, Zuspitzung. Diese Prinzipien dominieren ja eben die meisten Plattformen. Und wenn Medien da mitmachen, ja, dann machen sie es Populismus einfach, weil da solche Sachen eben gefragt sind, Dinge, die irgendwie laut sind, die irgendwie empörend sind. Und man sieht es immer ganz schön an so Beispielen. Ein Autor von uns hat es mal genannt, den Forderungsjournalismus zum Beispiel. Ne? Also wenn man quasi einfach reine Texte einfach nur um irgendeine Forderung von irgendeinem Politiker XY strickt, ohne überhaupt mal zu schauen, ist diese Forderung eigentlich sinnvoll, ist die relevant, ist die vielleicht teilweise gedeckt überhaupt vom Grundgesetz. Ne? Da wird einfach eine Nachricht gemacht aus irgendeiner Meinungsäußerung irgendeines Hinterbänklers. Und damit befeuert man halt einfach so dieses sich ständig wiederholende diese Empörungsspirale. Und ja, ich glaube, wenn Medien da so unreflektiert mitmachen auf den Plattformen, dann machen sie es populistischen Meinungen ziemlich leicht, ja.
Was können wir denn dagegen tun? Gibt es eine Lösung, einen Vorschlag?
Naja, ich glaube schon, dass es erstmal ganz banal mit ein bisschen Reflexion am Anfang schon getan wäre. Also ich glaube schon, dass es so einen Bereich gibt, in dem Medien in der digitalen Welt Abos verkaufen können, für sich werben können und trotzdem nicht so sich komplett unreflektiert irgendwie den Dynamiken da hingeben. Ne? Also ich glaube schon, dass man in Redaktionen von Qualitätsmedien sich öfters mal fragen könnte, ob es jetzt diesen Beitrag unbedingt noch braucht, ob man jetzt wirklich noch einen meinungsstarken Text braucht in der Debatte, die sowieso schon meinungsstark ist, oder ob man nicht lieber mal 1-2 Tage mehr investiert, um irgendwie einen Text zu bringen, der dann halt eben eine gewisse Klarheit und Mehrwert für die Leser bringt, weil dafür zahlen nämlich Leser, das ist zumindest unsere Erfahrung, auch sehr, sehr gerne, wenn sie wirklich das Gefühl haben, von diesem Text werde ich jetzt nicht einfach nur noch weiter empört, sondern ich bekomme auch was und gehe damit raus und sage, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen klüger geworden. Also ich glaube, allein dieser Prozess des Nachdenkens würde schon helfen, um, sage ich mal, diese Spitzen zumindest ein bisschen abzuglätten.
Man hört ja auch oft, oder es ist ja irgendwie bekannt, dass viel auch nach diesem Prinzip gearbeitet wird, okay, Hauptsache, also wie du es gerade schon angesprochen hast, Hauptsache, es kommt jetzt ein Text online, Hauptsache, wir haben irgendwas, weil das hält die Klickzahlen oben. Und wenn wir dann vielleicht mal am Wochenende ein interessantes Thema haben und das veröffentlichen, dann haben wir da automatisch auch die Klickzahlen, weil unsere User und Userinnen das gewöhnt sind, jeden Tag einen Text zu bekommen. Wie kann man denn diese Spirale vielleicht auch durchbrechen als Redaktion? Also ich meine, du als Leiter einer Redaktion musst ja irgendwie auch drüber nachdenken, wann kommt was, wie können wir die Leute, die uns wirklich lesen wollen, wie können wir die auch zufriedenstellen?
Mhm. Naja, also wir können uns, glaube ich, leisten, aber ich denke, das können andere größere Medien auch viel stärker so auf diesen Community-Gedanken zurückzugreifen. Also wir gucken gar nicht so darauf, befeuern wir jetzt gerade den Algorithmus, damit die Reichweite oben bleibt. Also das machen wir ganz bestimmt nicht, da müssten wir ganz anders agieren. Sondern wir versuchen halt eher, beispielsweise durch einen kostenlosen wöchentlichen Newsletter Leute an uns ranzuholen, die sagen, ja, uns interessiert die Inhalte, die ihr so grundsätzlich macht. Ich abonniere einfach einen kostenlosen Newsletter. Ne? Und durch den bin ich dann mit einem ganz direkten Kanal in der Lage, diese Menschen zu adressieren, ohne dass ich irgendwie darauf achten muss, ob ich jetzt irgendwie ein starkes Bild habe oder eine starke Schlagzeile, um irgendwie da rauszustechen. Und ich glaube, sich mehr so darauf zu konzentrieren, kann schon helfen. Ich sehe natürlich aber auch, dass das auch ein Luxus ist, den wir so haben. Natürlich, größere Medien können nicht sagen, wir liefern jetzt bloß eine Community. Natürlich muss irgendwie eine Zeit und Spiegel müssen auch versuchen, irgendwie so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Aber auch da sieht man tatsächlich auch, dass diese Medienhäuser solche Community-Gedanken auch vermehrt ausprobieren, zu sagen, ja, müssen wir wirklich da immer mitschreien oder ist es nicht eher gut, die Leute wirklich erstmal ranzuholen und dann mit sehr viel ausgeruhteren Sachen im Endeffekt zu bedienen. Ich glaube, das tut allen ganz gut.
So sweet, I give you kisses in the backseat. I whisper secrets in the backbeat. You make me cry, you make me happy, happy. Be my lipstick on a cigarette. Just toss it and you stomp it out, out, out. Inhaling whiskey when you kiss my neck. We've been hurting but it's happy out, out, out.
runway next.
Love.
um nochmal zurückzukommen auf Übermedien. Du sprichst von einer Community. Euch muss man abonnieren, richtig? Oder kriegt man die Texte auch einfach so?
Tatsächlich ist es so, dass wir die meisten Texte am Anfang mit einer Bezahlschranke veröffentlichen. Aber alle Texte werden nach 7 Tagen kostenlos verfügbar gemacht. Das ist sozusagen betriebswirtschaftlich eigentlich kompletter Quatsch. Ne? Weil wenn man es brutal ausdrückt, dann müsste uns niemand abonnieren, um uns lesen zu können. Und deswegen sprechen wir auch gerne davon, dass die Menschen, die uns abonnieren, das einfach tun, glaube ich, aber ich habe es auch schon oft gehört, weil sie uns einfach unterstützen wollen. Also das ist weniger dieser Aspekt, ich zahle was, damit ich direkt was bekomme, im Sinne von einem freigeschalteten Text, sondern ich bezahle, weil ich die Arbeit, die da geleistet wird, unterstützenswert finde. Und deswegen können wir uns dieses so ein bisschen Modell erlauben, bei dem jeder Verlagsmanager die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Und manchmal veröffentlichen wir aber tatsächlich auch Texte von Anfang an kostenlos, wenn wir vielleicht der Meinung sind, da ist jetzt gerade eine Sache im Umlauf, wo sich auch immer mehr Falschinformationen vielleicht auch irgendwie oder Ehrenfindinformationen verbreiten und wir grätschen da jetzt so rein, dann ist es uns schon auch wichtig, dass möglichst viele Menschen das lesen können und dann stellen wir die auch manchmal von Anfang an kostenlos zur Verfügung.
Ich möchte jetzt nochmal die Frage stellen, die ich auch schon mal zwischendurch gestellt habe. Warum macht man das? Also, warum stellt man sich dahin und sagt, ich bin jetzt Chefredakteur von etwas, was, wie du gerade selbst gesagt hast, wirtschaftliches Konzept eher so, wir hoffen mal, dass es funktioniert. Inhaltliches Konzept, wir kritisieren andere Medien. Warum? Also.
Naja, weil, wie gesagt, also da steckt schon auch eine große Leidenschaft dahinter. Ne? Also ich muss sagen, da ist schon auch ein Bedürfnis, gerade wenn man eben journalistische Expertise mitbringt als ausgebildeter Journalist und man guckt sich Berichterstattung an und man weiß, wie wichtig Medien für den öffentlichen Diskurs sind. Ne? Also das ist ja wirklich so, Medien beeinflussen das Bild von ganz vielen Dingen, die wir so haben. Ne? Beeinflussen Erzählungen, die im öffentlichen Diskurs rumschwirren, beeinflussen, wie wir andere Dinge betrachten, so. Und gleichzeitig gibt es extrem wenig Möglichkeiten, sozusagen Medien zu korrigieren oder Medien auch mal irgendwie auf Fehler hinzuweisen. Ja? Also von daher ist da schon eine große Leidenschaft zu sagen, hey, Medien sind so wichtig, dass sie eben auch eine gute Medienkritik verdient haben. Ja? Und zu diesem wirtschaftlichen Aspekt, das Schöne ist ja, dass dieses Konzept, wie gesagt, niemals so im Lehrbuch stehen würde, aber dass uns wirtschaftlich total in Ordnung geht. Also das ist jetzt kein Projekt, was irgendwie so zur Selbstaufgabe irgendwie nötigt, sondern wir können uns damit alle sehr anständige branchenübliche Gehälter zahlen und müssen jetzt nicht Angst haben, dass Übermedien in zwei Tagen schließt. Ne? Also es ist alles auf jeden Fall robust. Offensichtlich gibt es da genug Menschen, die sagen, das ist unterstützenswert.
Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Überzeugung steht über allem.
Ja, muss natürlich. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man sich mit so einem spezifischen Thema beschäftigen möchte.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Alexander Graf. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke in Übermedien. Und das war Radio Mikro Europa.
Dankeschön.
Distante, de olho na onda, não tenho pra onde correr. Mas calmo tão longe da praia, não penso na saia que eu vejo passar. Batuco o senhor da janela, a chuva me embala, os acordes no frio. Malandro de terno e gravata, sorrindo na praça, bandeira Brasil. Mas já não tem solução. Meu sonho é ver todo mundo cantando um samba de breque bom. Seguro o choro, canção. Uica, cavaco, pandeiro, saudade do mar, de você, meu violão. De olho na onda, não tenho pra. assim o da janela, a chuva me embala, os acordes me frio. Malandro de terno e gravata, sorrindo na praça, bandeira Brasil. Mas já não tem solução. Meu sonho é ver todo mundo cantando um samba de breque bom. Seguro o choro, canção, cuíca, cavaco, pandeiro, saudade do mar, de você, meu violão. Não penso na saia que eu vejo passar. Mas já não tem solução. Meu sonho é ver todo mundo cantando um samba de breque bom. Seguro, choro, canção, cuíca, cavaco, pandeiro, saudade do mar, de você, meu violão. Mas já não tem solução. Meu sonho é ver todo mundo cantando um samba de breque bom. Breque bom. Breque bom.
Das war Radio Mikro Europa. Ich bin Clara Keuten, an den Reglern Klaus Klein, und alle Sendungen zum Nachhören findet ihr online auf der Seite der Uni Tübingen, und wir freuen uns aufs nächste Mal hier bei Radio Mikro Europa.